Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser wundervollen Episode 45 und Folge 5 einer Staffel bedeutet immer Retro-Format und ich habe mir niemand Geringeren eingeladen als No Phil, No Thrill. Schönen guten Tag.
Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag.
Hi, schön, dass du da bist. Richtig klasse, dass es geklappt hat.
Ich freue mich, hier zu sein.
Und wir wollen heute nicht wieder in Fallout 1 oder 2 einsteigen, sondern wir haben uns was ganz Besonderes überlegt und haben uns tatsächlich ein bisschen selbst gegeißelt mit Fallout Doppelpunkt Tactics, Doppelpunkt The Brotherhood of Steel. Ist, glaube ich, der volle Originaltitel. Nicht zu verwechseln. Ja, das ist ja wieder das PlayStation 2 Spiel. Also das ist.
Ich meine, aber also nicht ohne Artikel. Also nur Fallout Tactics, Brotherhood of Steel.
Mhm. Okay.
Geschwindigkeit von meiner Seite.
Aber ich glaube, wir kennen das alle eher unter Fallout Tactics und das ist, glaube ich, auch der Name, unter dem man das heutzutage bei Steam kaufen kann. Ist von 2001, richtig?
Ja, ich glaube auch. 2001, ja. 2002, sowas drum.
Also, wenn man sich das überlegt, damals in der 97 ist Fallout 1 rausgekommen, 98 dann, glaube ich, Fallout 2. Das ging ja wirklich Schlag auf Schlag. Dann gab es 2 Jahre Pause und dann kam Fallout Tactics. Ne? Also, die waren schon fleißig damals. Ne?
Ist heute schwer vorstellbar.
Ja, wenn man sich überlegt, was ja dank Download-Content und bla 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 so Spiele durchhalten, bevor neue Ableger kommen, ist wirklich gigantisch. Und solange die Kuh Milch abwirft, sag ich mal, wird ja auch keine neue irgendwie auf die Wiese gebracht, ne?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich habe jetzt, letzte Woche habe ich gelesen, dass man vermutet, also Fallout 5 soll 10 bis 15 Jahre noch weg sein.
Irre. Einfach komplett irre. Das ist wirklich krass. Aber ja, wir gehen heute in dieser Retro-Edition mal wieder auf Fallout los und zwar einen alten Ableger, Fallout Tactics. Wir wollen mit der Story starten, denn das ist ein Lore-Podcast. Wir haben das hier und da immer mal wieder angeschnitten, vor allen Dingen, wenn es um die Luftschiffe ging und sowas, ne, weil es gab ja auch dann die Diskussion in der Serie, wieso gibt es denn mehr als ein Luftschiff? Ja. Wer Fallout Tactics gespielt hat, weiß, dass die Brotherhood davon einige besitzt. Obwohl das Spiel ja offiziellerweise geretconnt ist, aber ich sag mal, die bedienen sich jetzt ja schon immer mal wieder aus Teilen dieser Lore aus Fallout Tactics, ne?
Also, es ist so ein bisschen in so einem schwebenden Zustand, ne? Also es hieß mal irgendwann, dass das Spiel selbst nicht Kanon ist. Es gibt aber ja auf jeden Fall Sachen aus dem Spiel, die auf jeden Fall, also wo wir wissen, dass die Kanon sind, weil die in anderen Spielen erwähnt werden. Also in Fallout 3 wird ja explizit diese Expedition nach Chicago erwähnt, also muss die ja stattgefunden haben.
Und genau, und da startet das Ganze nämlich auch. Wir befinden uns irgendwo kurz nach Fallout 1. Ich weiß gar nicht, hast du die genaue Jahreszahl, wo Fallout Tactics spielt?
Ich glaube 2197, also etwa 25 Jahre nach Fallout 1.
Ja, das kommt gut hin. Denn da wird von Maxon eine Expedition losgeschickt, um die versprengten Überbleibsel der Mutantenarmee des Meisters zu verfolgen. Die sind nämlich nach Osten abgehauen und jetzt wird eine riesige Flotte an Brotherhood-Mitgliedern mit Zeppelin, ich weiß gar nicht, ob eine Zahl genannt wird, wie viele Zeppeline das sind, also wie viele möchte gern Pritwins sie da losschicken.
Das weiß ich so jetzt tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, also sie haben sich auch ein bisschen, sie haben das eigentlich clever gemacht, weil der ganzen Expedition war wohl auch ein Streit vorausgegangen, ob man die Bruderschaft nicht öffnen soll für Rekrutierung von Außenseitern. Und dann gab es Diskussionen darüber und dann hat sich aber im Grunde die Gruppe, die gesagt hat, nein, wir lassen die Bruderschaft geschlossen, sie bleibt exklusiv im Grunde. Die haben sich durchgesetzt und praktischerweise wurden dann alle oder fast alle, die dafür waren, die Bruderschaft zu öffnen, dann auf Expedition geschickt.
Der Klassiker kennt man aus Warhammer 40.000. ihr wollt nicht mitmachen, ja, dann geht ihr jetzt mal auf eine Selbstmordmission. Das, so wird man Leute gut los, ohne sie direkt zu enthaupten.
Man kennt es.
Ja, auf jeden Fall geht's da Richtung Osten und dann gibt's da aber einen Zwischenfall und die machen einen Riesenunfall, ne?
Genau, es ist ein wenig erforschtes meteorologisches Phänomen namens Sturm aufgetreten.
Mhm, ja. Man kennt's. Könnte ja auch ein bisschen mit reinspielen aus Fallout 4, diese Red Storms, die es da gibt. Also das kann man bei Fallout, finde ich, schon so ein bisschen, also mit dem Wissen, was man heute hat, so ein bisschen reininterpretieren. Ne? Da ja, könnte man was Cooles draus machen. Ne?
So im Nachhinein ergibt es auf jeden Fall viel mehr Sinn.
Ja. Auf jeden Fall. Oder was natürlich auch cool wäre, irgendwie Sabotage aus den eigenen Reihen, wenn man diesen Streit vorher erwähnt, das wäre halt auch crazy, ne? Um da so ein bisschen mehr Tiefgang reinzubringen. Also aber offiziellerweise im Intro von Fallout Tactics ist es so, dass die sind in einen Sturm geraten und dann ineinander gerasselt, was weiß ich, auf jeden Fall abgestürzt.
Genau.
So.
Ich würde noch kurz vielleicht, man muss auch sagen, die Luftschiffe, die sie ja da haben, die sind ja anders als die Britwin, weil die Britwin ist ja kein klassisches Luftschiff. Die Britwin hat ja im Grunde einen Antrieb und hat Triebwerke, die für den Auftrieb sorgen. Und die Wasserstofftanks helfen eigentlich nur bei der Balance. Aber die aus Fallout Tactics, die Luftschiffe, die sind ja im Grunde wirklich, also so Luftschiffe wie die Hindenburg.
Ja.
Bisschen und also das ist, wenn man sich mal so mit der Geschichte der Luftschiffe beschäftigt, da sind ja damals schon irgendwie, sind die ja reihenweise schon abgestürzt.
Ja, und dann fliegen die von der Brotherhood auch noch in enger Formation wahrscheinlich. Mhm. Schön ineinander gerasselt. Ja, also das sind klassische Zeppeline, wie du schon meinst, die Hindenburg. Also fand ich dann auch sehr amüsant, das dann im Intro zu sehen. Ich habe aber, glaube ich, Fallout Tactics nach Fallout 4 das erste Mal gespielt und hatte mich sehr darüber gefreut, dass ich diese ganzen Zeppeline gesehen habe und dachte so, ach Mensch, guck mal, das ist ja gar nicht neu, die Idee. Das fand ich sehr, sehr cool, dass sie da auch wieder was rausgezogen haben. Naja, und die stürzen so in der Chicago-Region ab und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit dann vergeht, bis du, also der Protagonist, der in diesem Fall The Warrior ist, also in jedem Fallout-Spiel hat ja der Protagonist so einen Kosenamen. Der ist in Fallout 1 bist du ja der Vault-Dweller, in Fallout 2 bist du der Chosen One, in 3 bist du der Lone Wanderer und da bist du The Warrior. Das ist natürlich auch sehr reißerisch. Auf jeden Fall The Warrior ist quasi Rekrut, ne? Ich glaube, du bist sogar Tribal oder sowas, ne? Also die ziehen dich, glaube ich, von der Bevölkerung, der hiesigen Landbevölkerung ein, ne?
Genau, also das ist ja, wird ja auch in dem Vorspann sozusagen etabliert, dass sie halt mit den, obwohl man dazu auch sagen muss, ich glaube, die Brotherhood nennt jeden Außenseiter Tribal.
Ah, also okay.
Müssen, glaube ich, nicht unbedingt sein, dass die jetzt als Stamm organisiert sind. Also
okay.
Kann auch, ja. Ich glaube, für die Brotherhood sind halt einfach alle Außenseiter, sind halt einfach Tribals.
Gibt auf jeden Fall ein super cheesy Intro, wo du dann bei so einem Drill Sergeant bist, der dich dann da anschreit von der Brotherhood. Du bist halt einfach, du bist irgend so ein Würstchen, ne? Also du bist niemand Besonderes und kriegst dann zwei weitere Leute, die auch beide so blutjunge Rekruten sind, an die Seite gestellt und musst dich dann erstmal beweisen, indem du da gegen Raider kämpfst und auch, glaube ich, in der ersten Mission befreist du dann nebenbei noch so Tribal Men und in der zweiten Mission sollst du so einen Häuptling befreien. Witzigerweise im Englischen ist das ein Eldar und ich dachte in der Missionsbeschreibung, dass ich einen Brotherhood Eldar befreien soll. Und dann steht da so ein Häuptling.
Ja, genau, das ist die erste Mission. Da ist man in Brahminwood, heißt der Ort, glaube ich.
Und ja, ist dir mal aufgefallen, dass die Brahmin aber alle nur einen Kopf haben?
Stimmt, ja, jetzt wo du sagst.
Hm. Irgendwie skurril, dass sie die trotzdem Brahmin nennen und die haben nur einen Kopf.
Interessant, vielleicht war da jemand faul beim Design. Was ganz lustig ist, ich glaube, der Drill Sergeant ist sogar, dem man dann im Spiel wieder begegnet, auch öfter, der gute General Barnacki. Mhm. Und der wird im englischen Original wird er auch von Ali Emery gesprochen. Der ist der Ausbilder aus Full Metal Jacket.
Ah, guck mal. Das kommt gut hin, ja. Also die hatten auf jeden Fall gute Ideen, aber da kommen wir nachher mit unserem Fazit noch zu, es hapert hier und dort. Ja, und dann muss man sich erstmal beweisen, das Spiel ist so in 4 Akte getrennt, glaube ich. Im ersten Akt kämpfst du gegen Raider. Du kommst in jedem Akt, glaube ich, in einen neuen Bunker, ne? Also man hat so eine Minimap, genau. Die ist so ein bisschen wie bei Fallout 1 und 2. Da bewegst du dich, aber es ist nicht wie Fallout 1 und 2, muss man ganz klar dazu sagen, wo da diese RPG-Elemente ja echt überwiegen und man viele Dinge auch gewaltfrei lösen kann und weiterkommen kann durch Gespräche, verschiedene Optionen, die sich dann wieder auf deine Special-Werte beziehen. Das gibt's da im Grunde gar nicht, ne? Also du hast so deine Main Base, den Bunker, in jedem Akt bist du woanders, in jedem Akt ein anderer Bunker und du hast deine Main Base, da kriegst du immer deinen Auftrag, was sollst du tun? Es ist auch nicht so, dass die dir irgendwie viel zur Auswahl stellen, ne? Es ist immer so, du schließt einen ab, kehrst zum Bunker zurück, kriegst den nächsten, gehst zur nächsten Mission, zurück, kriegst den nächsten, ne? So.
Genau.
Und, also, ja.
Es ist zwar schon so, also man könnte zwischenzeitlich durchs Ödland streifen, sozusagen.
Ja.
Aber es hat eigentlich halt wenig Sinn, glaube ich, weil es
pointless, ist auch, ja.
Ja. Es gibt auch irgendwie wenig Loot oder so.
Ja, total. Und ich finde, ich hatte so ein Special Encounter, so Civilians. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen soll. Die haben mich nicht angegriffen. Ich bin dann einfach wieder rausgegangen.
Also ich bin auch eigentlich dazu übergegangen, weil ich irgendwie relativ schnell gelernt habe, dass es bei so Encountern eigentlich auch wenig zu gewinnen und viel zu verlieren gibt, dass ich immer eigentlich gleich gucke, wo ist, welcher ist der nächste Rand quasi,
ja.
Und dann renne ich in hoher Geschwindigkeit dorthin.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, aber zum Gameplay kommen wir gleich nochmal. Ja, wie gesagt, das Spiel ist in 4 Akte geteilt. Im ersten Akt bekämpfst du Raider und musst dich im Prinzip beweisen. Im zweiten Akt geht es darum, dass du die sogenannten, wie heißen die? Das sind die Beastlords. Beastlords. Da musste ich direkt an den 1981er Film, glaube ich, Beastmaster denken. Kennst du den?
Ja, lustige Geschichte. Der Anführer von den Beastlords heißt genauso wie der Hauptcharakter, glaube ich, aus dem...
Nein.
Aus dem Film. Ja, ja, da, ne? Der einzige Unterschied ist der quasi aus Fallout Tactics, der wird mit 2 A geschrieben und der aus dem Film mit einem.
Ach, wie geil, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist ja dann doch eine ganz klare Hommage, ne? Also wer Beastmaster nicht kennt, von 82 ist der gerade, ich sehe das gerade, unbedingt mal angucken. Das ist wirklich witzig. Mit Mark Singer spielt da. Mark Singer, wen ich kennt, sieht ein bisschen aus wie Kevin Bacon auf Steroide. ja, witziger Film, geht um so einen Typen, der mit Tieren sprechen kann, aber es ist so ein bisschen Dr. Doolittle trifft Conan der Barbar. Also unterhaltsam. Ist eine gute Referenz zu einer sehr, sehr bestimmten Ära Fantasy-Film. Kann man sich auf jeden Fall mal geben.
Die Beastmaster, ne, Moment, jetzt muss ich. Der Beastmaster ist der, sind die aus dem Spiel, ne? Und Beastlord ist der Film.
Nee, Beastmaster ist der Film, Beastlords sind die aus dem Spiel.
Genau.
Ja, man kämpft auf.
Genau.
Ja, erzähl gerne aus erster Hand. Ich glaube, du bist auch gerade da in dem Spiel.
Genau.
Ne?
Und also die Beastlords sind quasi dann sozusagen Dr. Doolittle trifft auf Conan der Barbar und Hannibal Lecter. Weil, also, die sind wohl Kannibalen. Und die können allerhand ein Getier kontrollieren, unter anderem auch Todeskrallen.
Ja, das ist auf jeden Fall von Vorteil zur Verteidigung.
Oh ja.
Und ist das fordernder als, sag ich mal, der erste Akt mit den Raidern?
Ja, also ich sag mal jein. Also ich habe immer, das greift jetzt wieder ein bisschen dem Gameplay-Part vor, aber also mein Eindruck ist bei dem Spielen, das ist auch so ein bisschen meine Erinnerung gewesen, die dann zurückgekommen ist, als ich das vor Jahren mal gespielt habe. Und ich habe auch noch mal einen Schulfreund angesprochen, der das auch gespielt hat, der sieht das auch so. Also das Problem ist, es ist am Anfang irgendwie immer sehr fordernd, bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann so eine technologische Überlegenheit hat. Und ab da wird es dann eigentlich sehr einfach. Und dann geht's aber irgendwann wieder von vorne los.
Weil ich finde, wenn man erstmal so raus hat, wie das Spiel funktioniert, fand ich es auch mit den Raidern sehr, sehr einfach. Weil,
ja.
Also es ist halt, du stellst dich irgendwo hinter eine Hausecke mit deinen 3 People Und ja, guckst dann immer, bis sie dann kommen und dann knallst du einen zur Zeit ab. Und wenn du dann erstmal das erste und zweite Mal gelevelt bist und dementsprechend deine Stats auch angepasst hast, dann triffst du halt auch immer auf 70-80% Wahrscheinlichkeit und es ist relativ simpel, aber auch sehr, sehr eintönig.
Ja, das auch auf jeden Fall. Und also dann hast du ja auch, sag mal, ab dem zweiten, dritten Level hast du ja bessere Waffen dann. Mhm. Dann, also du findest ja wirklich genug von den Raidern und dann ist es ganz gut. Und wie gesagt, dann so bei den Beastmastern auf einmal, da merkt man dann wieder, okay, da sind die Waffen jetzt wieder nicht mehr ausreichend und dann findet man aber wieder bessere Waffen. Und ich glaube, so geht das halt das ganze Spiel dann weiter.
Ja, super. Ja, ich bin jetzt am Ende vom ersten Akt, also ich kämpfe noch gegen Raider und finde es relativ simpel, wenn du einmal diese Mechanik durchschaut hast. Aber gehen wir weiter zur Story. Diese Beasts Lords sind im Prinzip einfach so die nächste Etappe von Gegnern, die irgendwie ja eine Bedrohung darstellen und um die sich die Brotherhood kümmert. Das hat immer noch nichts mit der Main Story so wirklich zu tun, ne?
Genau, das ist eigentlich
also die,
nur so ein bisschen, die, um die Lore zu etablieren.
Ja, die Brotherhood ist da gestrandet in dieser Chicago-Region, rekrutiert inzwischen alles so an Zivilisten und Siedlern, Wastelandern, Raidern, die sie so treffen. Die werden dann eingenordet, so ein bisschen so ja Crashkursmäßig werden die mit den Geflogenheiten der Brotherhood vertraut gemacht. Und ich glaube, die haben auf jeden Fall auch eine hohe Sterblichkeitsrate, wenn ich das jetzt mal so einschätzen kann. Ne? Also du bist am Anfang wirklich Kanonenfutter und keiner glaubt, dass du auch wirklich zurückkommst von deinen Aufträgen. So.
Ja.
Und wie gesagt, Akt 1 und Akt 2 geht's relativ ja, von der Main Lore, wo es am Ende hingeht, noch relativ losgelöst. Aber in Akt 3 trifft man dann auf Supermutanten. Und das war ja auch eigentlich dein eigentliches Ziel, weswegen du mal ostwärts geflogen bist, die versprengten Überbleibsel der Armee des Masters auf die Schliche zu gehen und die zu vernichten. Ja, da kämpft man sich dann erstmal so weiter durch. Und am Stadtrand von Chicago, wenn ich das richtig verstanden habe, findet man dann ein abgestürztes Zeppelin, noch aus deiner Flotte sozusagen.
Aber ist das in Chicago dann? Weil du machst ja eigentlich dich ja auf dem Weg irgendwie nach, also lustigerweise nach Westen zurück, weil also fängst ja in Chicago an und der zweite Bunker, der ist ja dann in Missouri schon.
Ah ja, okay, warte, ich recherchiere das mal eben, du kannst gerne noch ein bisschen was erzählen.
Weil, also so, das ist im Grunde so ein bisschen, also sie haben auch, so wie ich das verstanden habe, ein bisschen inaudible irgendwie, sage ich mal, gecallt. Also weil sie wohl dann auch festgestellt haben, jetzt nehme ich natürlich sehr viel voraus,
ja,
dass es, wer die Serie geschaut hat, wird jetzt denken, oh, Moment mal, dass es quasi einen großen Bunkerkomplex gibt, viel größer als die anderen Walls von Vault-Tec. Und zwar im Grunde speziell für Führungskräfte, der als Vault Zero dann bekannt ist. Und der soll in Colorado sein. Und zudem wollen sie eigentlich, um den zu erforschen. Und da müssen sie aber im Grunde eine, wie sagt man ja, also eine Nachschublinie halt von im Grunde Chicago dorthin etablieren. Weswegen man sich quasi dorthin bewegt, eben über einzelne Bunker. Der am Anfang ist halt auch, der hat sehr sehr kreativ den Namen Bunker Alpha und dann ist man zu Bunker Beta und ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie es dann weitergeht.
Wie gesagt, man kämpft sich weiter durch, findet dann halt dieses abgestürzte Zeppelin und dann wird das alles so ein bisschen verstrickt. Ne? Da findet man dann einen alten Paladin, der damit abgestürzt ist damals, der das überlebt hat. Der hatte aber eine krasse Kopfwunde und ist quasi genau, wurde dann von der Unity, von der Armee des Masters gefunden. Und er hat dann den Anführer von dieser Supermutantenarmee herausgefordert und hat den tatsächlich hingegen aller Zweifel und Wahrscheinlichkeiten hat er den besiegt im Zweikampf und wurde dann der neue Anführer dieser Mutantenarmee. Ne? Also ziemlich abgefahren. Der wird auch immer verrückter, aber hat nie seine Wurzeln zur Brotherhood vergessen. Das ist genau, auf jeden Fall abgefahren.
Weil dieser General Barnacki, den ich irgendwie erwähnt habe, der wird dann auch noch irgendwann quasi entführt und wird dann zum Gegner.
Ah.
Ich überlege gerade, ob der das ist, aber ich meine nicht. Oh, es ist auch einfach zu lange her, dass ich das alles mal gespielt habe.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich weiß, dass du gegen den gegen diesen verschollenen Paladin auf jeden Fall kämpfst und er ist auch relativ knackig, aber hat nur eine Minigun offensichtlich und die ist relativ beschissen.
Das klingt auf jeden Fall sehr nach Fallout Tactics.
Also, das Zeppelin, was abgestürzt ist, liegt in Osceola in Missouri. Da ist das abgestürzte Zeppelin und bevor das passiert, wird dein von dir genannter Drill Sergeant, wie hieß er noch, Barnacki? Genau, der wird von den Supermutanten entführt in ein Labor, wo die dran forschen, diese Sterilität der Supermutanten aufzuheben. Da wird er hin entführt und das Ganze wird dann sozusagen verbandelt mit der Story um diesen verlorenen Paladin Latham, heißt der. Der ist nämlich der Anführer der Supermutanten und nennt sich inzwischen Gamorrean. Und Gamorrean ist auch der Name von dem Supermutanten-Lord, den er damals erschlagen hat. Der hat quasi die Identität von dem angenommen. Das scheint mehr ein Titel als wirklich ein Rufname zu sein. Genau, da boxt man sich dann durch. In der Zwischenzeit finden aber die Brotherhood bei St. Louis eine intakte Atombombe. Die finden in Kansas City eine intakte Atombombe, so ist es. Also man wird daraufhin losgeschickt, um diesen Gamorrean bzw. Paladin Latham zu erledigen, weil man denkt, Simon Barnacki wäre bei ihm. Man tötet dann auch den Latham, also man kann ihn auch verschonen, aber er stirbt dann irgendwie, beziehungsweise wird von den Kameraden erledigt, nachdem er ein bisschen was erzählt hat. Man findet dann aber heraus, dass der General Simon Barnacki von der Calculator Robot Army captured wurde. Und das ist quasi dann die Überleitung zum vierten Akt. Also man hat quasi sein Battle mit der Super Mutant Army und dem neuen Anführer. Und denkt, okay, die haben unseren Boss, aber der Boss wurde schon wieder weiter verschleppt und ist jetzt beim Calculator. Und das ist so ein Supercomputer. Da schlägt sich dann so ein bisschen die Brücke von, okay, wir dachten, wir sollen die Supermutanten bekämpfen, aber im Prinzip haben wir das Objective erledigt. Und was ich dann spannend finde, dass sogar Supermutanten bei der Brotherhood rekrutiert werden.
Ich weiß noch, wie ich mich, ich muss jetzt überlegen, 2001, wie alt war ich da? So 17, 18 gerade. Und ich weiß, dass mich das irgendwie damals so als 17, 18-Jähriger massiv gestört hat. Weil das war für mich immer so im Kanon so einfach so ein zentrales Merkmal der Brotherhood. So Ghule und Supermutanten und so, das wollen wir nicht haben bei uns.
Ja, aber auch Ghule werden, glaube ich, in dem Teil rekrutiert von der Brotherhood. Ja, ne? Es gibt ja diese Ghul-Stadt, die heißt Gravestone, glaube ich. Und also es ist auch so, dass Ghule mitgenommen werden. Ja, aber man, ja, ich weiß nicht, hätte man das Ganze besser erklärt? Hätte man das Ganze vielleicht besser erklärt und gesagt, okay, die sind wirklich kurz vor der Auslöschung und die müssen jetzt irgendwas machen und man rekrutiert sie vielleicht nicht direkt, aber hat so eine Art Söldnerarmee, wo man dann doch mal beide Augen zukneift, wenn es um...
Ja, oder so ein inoffizielles Bündnis.
Ja, genau, irgendwie sowas, ja. Hätte man vielleicht ein bisschen vertiefen müssen in der ganzen Lore. Aber ja, man tötet auf jeden Fall diesen ehemaligen Paladin, kann jetzt Supermutanten rekrutieren und macht sich dann auf den Weg, weiter Simon Barnacki zu befreien. Und der scheint jetzt ja in der Hand von dem Calculator zu sein, also auf Deutsch dem Taschenrechner. Und das führt zu, von dir glaube ich schon angeteaserten, Vault Zero.
Calculator, ne? Ist sozusagen der Obermops in Vault Zero und der hat irgendwie ein paar Probleme. Das ist, passt wieder zu der heutigen Zeit. Ich glaube nämlich so im Grunde genommen, salopp gesagt, er braucht Arbeitsspeicher.
Mhm, ja.
Also Nvidia ein sehr Chips. Aktuelles Problem. Ne?
Ja.
Also als Arbeitsspeicher sind dann im Grunde auch die Insassen von Vault Zero geendet.
Genau, weil das ist keine AI im klassischen Sinne. Die ist noch vor dieser ganzen Zack-Serie, also ZX, die in den anderen Spielen immer wieder genutzt wird. Da wurde noch davor entwickelt und der basiert so ein bisschen auf der Nutzung von echten menschlichen Gehirn, die er anzapft. Und das musst du ja erstmal in dann herkömmlicher Rechenleistung wieder aufwiegen, ne?
Auf jeden Fall.
Hast du so ein bisschen Infos zum Vault Zero im Allgemeinen?
Ich weiß jetzt auch nur so auf dem Kopf, dass die auch tatsächlich auch im Spiel deutlich größer ist als so die Walls, die man halt sonst so aus Fallout kennt.
Ja.
Und halt
Da musste ich tatsächlich dran denken, als es in der Fallout-Serie Staffel 2 in diesen New Vegas Vault ging, weil das ja dieses riesige Gebäude einfach in der Höhle ist. Da musste ich direkt an das, was ich, also das bisschen, was ich über Vault Zero wusste, musste ich da direkt denken.
Genau. Und ansonsten halt, also dass sie in dem Spiel im Cheyenne Mountain Komplex ist, was ja interessant ist, weil das in der Serie auch, ich sag mal, so ein bisschen angeteasert worden ist, dass das auch es dahin gehen könnte zum Cheyenne Mountain Komplex. Und das ist ja auch sowas, die gibt's ja wirklich, soweit ich weiß. Das ist ja ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie eine Air Force Basis oder sowas ist, ob da irgendwie die Luftabwehr von den Vereinigten Staaten oder das Atomkommando oder was da sitzt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber den gibt's auf jeden Fall. Ist das so eine unterirdische Bunkeranlage, die es wirklich gibt.
Ja. Also die Lore vom Vault Zero ist im Prinzip so, dass super viele Wissenschaftler, hochintelligente, kreative und aus so Querschnitt durch Amerika da reingepackt wurden. Einige in Kryo, andere direkt mit dem Computer verbunden, dass der auf deren Gehirndaten zugreifen kann. Und der sollte sozusagen die perfekte Zukunft für Nachkrieg Amerika ausrechnen.
Dabei hatte die Enklave das doch vorher schon ausgerechnet alles.
Naja, die wollten ja zum Mond eigentlich oder ins Weltall, ne? Das Problem ist nur, dadurch, dass das Verteidigungsministerium in der Entwicklung da relativ viele Budgetkürzungen vorgenommen hat, fehlt es halt an Backup-Systems und vor allen Dingen Arbeitsspeicher, ne?
Deswegen war der Calculator, der hat auf jeden Fall kreative Lösungen gesucht und ist quasi noch am Suchen, und deswegen hat er, glaube ich, seine Roboterarmee rausgeschickt, er braucht halt noch mehr Arbeitsspeicher.
Ja, genau, also vor allen Dingen die Leute, die da angeschlossen wurden, haben halt durch diese Budgetkürzung, dadurch, dass die Technik dahinter nicht so stimmte, wirklich schwerwiegende Hirnschäden von sich getragen, Demenz, kognitive Defizite und. Mit dem Alter wurden dann, gab es dann immer mehr Fehlfunktionen auch in der ganzen Maschinerie, und das lief dann alles doch ein bisschen aus dem Ruder. Und dann hat der Calculator quasi seine Roboter dann auch rausgeschickt, nicht nur um neue Gehirne zu sammeln, sondern auch einfach um alles Leben auszulöschen, weil der halt auch Fehlfunktionen hatte und so und einfach verrückt geworden ist, der Computer selbst.
Alles in allem ein typischer Voltec Vault.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie geht das Ganze aus? Ich glaube, man hat tatsächlich mehrere Enden zur Verfügung, ne?
Ich glaube, man kann den sprengen, den Vault. Ansonsten, ja. Ich müsste mal kurz das auch nochmal nachrecherchieren, glaube ich. Weil das ist so, also das fand ich tatsächlich ein bisschen eine der Stärken des Spiels, dass, also selbst wenn man so die Mission zwischendrin, wenn man da ziemlich, man kann ziemlich viel verbocken, glaube ich, aber trotzdem geht's weiter.
Ja, das stimmt.
Genau. Ah, okay, man kann auf jeden Fall, also lese ich hier gerade, es gibt ein Szenario, da kann ein Mitglied der Gruppe des Spielers kann dann sein Gehirn opfern.
Aha.
Dann gibt es quasi... dann kann man das Gehirn von General Barnacki kann man opfern.
Sehr gut.
Dann kann man den Calculator umbringen. Und das war's. Also das sind wohl die drei Möglichkeiten, die es gibt. Beziehungsweise, also eigentlich sind es sind drei Möglichkeiten. Also entweder einer aus dem Squad quasi opfert sein Gehirn, Warnecke opfert sein Gehirn, oder man tötet den Calculator. Und dann gibt es wohl noch ein bisschen Variante, je nachdem, ob man gute oder schlechte Reputation hat. Ist ja gar nicht. Ich vermute, meine Reputation wird nicht so gut sein, weil ich war nicht so sehr gut darin, die ganzen Tribals am Leben zu halten.
Ah, okay. Ja, was soll's, ne? Also hat man, finde ich, wenig.
Ein bisschen Schwund ist immer drin.
Ja, ist so. Das ist doch die goldene Regel des Ödlands.
Ja,
Aber ja, Tim Kaine hat auch bestätigt, dass dieser Vault Zero aus so einer Schnapsidee entstanden ist, weil es gab wohl die Frage, wie viele Vaults kann es denn geben? Und er meinte ja maximal 1 bis 999. Und dann stellte sich die Frage, was ist denn mit Vault Zero? Und dann hat er sich diese Lore quasi aus den Fingern gesaugt. Daher kommt das auch, dass das so eine Control-Vault für alle anderen Vaults ist. Und dann wurde das weitergesponnen und dann die Enklave kam wieder mit rein. Und Mensch, wenn die jetzt damit alle anderen Vaults überwachen und sich da die Daten ziehen. Und das ist ja auch, was sie in der Serie irgendwie so ein bisschen anteasern, dass da sowas im Gange ist, ne? Mit ja. Phase 2 und so.
Auf jeden Fall. Also das wird schon sehr interessant. Also das Interessante ist ja, dass die Serie das ja im Grunde das Konzept genommen und ausgebaut hat, weil es gibt ja eindeutig mehrere von diesen Vaults.
Ja.
Ne? Also
wir sehr, sehr ja, spannend.
Es ist nicht die einzige, weil wir wissen jetzt, in der Mojave gibt es eine, dann wurde, ich glaube in Oregon hat er gesagt, war er in einer. Mhm. Und ja. Ja, wenn man an der Ostküste wird es auch noch ein paar geben.
Ja, wir sind mega gespannt, was da noch kommt. Also zusammengefasst, die Brotherhood ist aufgebrochen, abgestürzt, super Probleme mit Nachschub und Rekrutierung, Mannstärke stark reduziert, haben dann angefangen, alle möglichen Leute aus dem Ödland zu rekrutieren, wollen ihre Mission trotzdem erfüllen, treffen gefallenen Paladin der Bruderschaft, der jetzt Anführer der Supermutanten ist, vernichten den. Einer von denen wird entführt von der Roboterarmee des Calculators und so stoßen sie auf Vault Zero, ein Control Vault für alle anderen Vaults, der Gehirne anzapft, verrückt geworden ist und jetzt alles Leben vernichten möchte und das wird natürlich am Ende vereitelt. Im Grunde ist das die Story von Fallout Tactics. Sehr schön. Wollen wir zum Gameplay kommen?
Auf jeden Fall.
Es gibt drei verschiedene Arten, wie die Runden ablaufen. Also wir haben quasi Echtzeit. Das kann man auch, man kann das Rundenbasieren auch komplett ausstellen, ne?
Genau. Also man kann das
wahnsinnig.
Alles einstellen im
komplett
Menü.
Komplett wahnsinnig.
Ja. Was da ganz wichtig ist, es gibt dann so drei, ja, wie so Wachmodi, ne? Also beim ersten macht er gar nichts. Beim zweiten schießt er, wenn er selbst beschossen wird. Und beim dritten schießt er im Grunde auf alles, was feindlich ist und sich bewegt.
Ja, ja, ja. Genau, da kannst du durchtoggeln, sag ich mal. Und was ich schon meinte, am Anfang ist alles Echtzeit. Und wenn du gerade keinen Feindkontakt hast und nirgendwo einen Gegner siehst, ist es auch die ganze Zeit Echtzeit. Du kannst dich halt in Echtzeit bewegen, wie wir das schon aus Fallout 1 und 2 kennen. Nur, dass du jetzt einen Squad hast. Dann sollte man umstellen, dass bei Feindkontakt der rundenbasierende Modus angeht. Wir haben vor der Aufnahme schon über Jack the Lines gesprochen und so ist es ja auch da ein bisschen. Also Feindkontakt und wir wechseln uns dann nach Initiative ab. Gibt aber auch den dritten Modus, wo das ganze Squad basiert ist. Und dann ist es halt wirklich genau wie bei Jack the Lines, ne? Also erst ist der Gegner mit allen dran, dann bist du mit allen dran, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Genau, genau.
Ich spiele... Ja.
Also den einen Modus, der ist im Grunde wie bei Fallout 1 und 2, dass quasi also alle einzeln unterschiedlich dran sind. Das ist ja, wird ja dann irgendwie berechnet. Es gibt ja, jeder hat ja so einen Initiativewert oder sowas.
Genau.
Und genau, und dann gibt es quasi dann Squad-basiert, da ist es dann wirklich wie bei Jagged Alliance, dass quasi erst die eine Gruppe und dann die andere dran ist.
Ja. Also ich habe jetzt diesen Modus, wo jeder einzeln dran ist und nach Initiative weitergereicht wird. Ich bin froh, dass ich da überhaupt reingekommen bin, weil als ich jetzt Fallout Tactics angefangen habe, habe ich gedacht, was ist jetzt los? Das ging los in der ersten Mission und es wurde nur geschossen und ich habe die ganze Zeit, wann bin ich denn dran? Und denke ich, ich bin die ganze Zeit dran und werde beschossen, weil dann regenerieren sich auch deine Aktionspunkte.
Genau.
Umso mehr Initiative du hast oder Agilität, davon ist das, glaube
genau,
ich, abhängig.
Genau.
Umso schneller regenerieren sich und dann musst du auch immer sofort klicken und das ist komplett unmöglich. Das ist wirklich gestört.
Ja, also das Echtzeit, das ist eigentlich ist das nur spielbar, wenn man diesen aggressiven Modus die ganze Zeit aktiviert hat.
Ja, und dann rennst du im Prinzip nur auf die Gegner zu und schießt, ne?
Ja, genau. Also das ist halt auch so ein Punkt. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einen Raum irgendwie reingeht und da sind Gegner drin, sagen wir mal, und man sagt jetzt irgendwie, man will jetzt in die Mitte des Raumes gehen, der bleibt halt irgendwie auch jetzt vorher nicht stehen und schießt zurück, sondern der läuft dann stur in die Mitte des Raumes und also man muss wirklich immer genau überlegen, wo schicke ich ihn jetzt hin, Also da habe ich wirklich also die Erfahrung gemacht, das ist wirklich gefühlt, ist es am besten, einmal kurz irgendwie in der Tür aufzutauchen, wieder abzuhauen und dann durch die Hintertür im Grunde zu flankieren.
Ja, ja, ich habe immer, also erstmal die Raider am Anfang, die schießen relativ schlecht, die treffen dich relativ beschissen. Und auch, da kommen teilweise Riesengruppen, ne? Du bist ja zu dritt unterwegs und dann hast du da mal, in der zweiten Mission hast du, glaube ich, einen Punkt, da laufen irgendwie 12 Raider auf dich zu. Und dann ist es immer am besten, hinter die nächste Häuserecke abzuhauen, da zu warten, diesen super aggressiven Modus einzustellen. Und sobald die um die Ecke kommen, feuern deine Leute aus vollen Rohren. Und so kriegt man das relativ easy hin, ne?
Genau. Also das ist, so habe ich ähnlich, habe ich auch meine erste Todeskralle erledigt. Ich hatte diesen aggressiven Modus eingestellt und bin dann mit meinem quasi Charakter, mit dem Warrior, die ganze Zeit vor der Todeskralle weggelaufen.
Und die anderen haben geschossen.
Genau.
Aha, das ist natürlich auch pfiffig. Ja, also das ist wirklich, das nutzt sich vor allen Dingen sehr schnell ab. Ich finde auch bei Fallout 1 und 2 sind die Kämpfe nachher so ein bisschen das schwächste Glied im Spiel, ne? Ja. Also die Dialoge natürlich, der Hammer und was du so alles entscheiden kannst, diese ganzen witzigen Sidequests, das ist ja definitiv die große Stärke von Fallout 1 und 2. Und die Kämpfe werden, finde ich, irgendwann auch irgendwie sehr lästig, ne?
Ja, die werden halt irgendwie, die sind halt sehr langwierig. Es ist halt, also der Unterschied würde ich sagen, in Fallout 1 und 2 sind die Kämpfe kein so wahnsinnig großer Teil des Spiels.
Genau, und Fallout Tactics basiert halt auf den Kämpfen.
Genau. So.
Und das ist schon eine Schwachstelle dann.
Ja.
Weil das im Grunde gehört ja auch zum Gameplay, du machst nicht wirklich was anderes. Also das Einzige, was du machst, ist vom Hauptquartier zum Missionssektor laufen, der auch immer ganz klar gekennzeichnet ist. Also es ist nicht so wie bei Fallout 1, dass du irgendwie großartig suchen musst oder so. Du weißt immer genau, wo es hingeht. Machst eine Mission zur Zeit, du kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Du rennst dann immer vom Hauptquartier, ne, dieser Bunker halt, rennst du zum Sektor, wo es kracht, knallst da alles ab, ja, triffst vielleicht einen NPC, den du retten musst, dem musst du dann noch sagen, Mensch, jetzt kannst du weglaufen, jetzt bitte noch nicht. So, es ist, ja, relativ stumpf und ja, diese Kämpfe ziehen sich aber gewaltig in die Länge, ne?
Ja, 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 also die Missionen, die sind immer irgendwie sehr lang. Und es ist halt auch nicht, also völlig anders als bei anderen Fallout-Teilen. Man kann halt auch nicht zwischenzeitlich irgendwie mal abhauen oder so. Also es ist nicht mal so, dass wenn man jetzt merkt, okay, ich habe mich jetzt irgendwie verkalkuliert, ich hätte doch besser den Raketenwerfer mitgenommen oder so. Ja. Ich glaube, wir machen es wie Arnold Schwarzenegger und kommen zurück.
Ist nicht. Der Vierfach aus Phantomkommando. Ja. Ach so, ja.
Ja, ja. Das ist sehr, es ist sehr wirklich, das geht an die Substanz irgendwie.
Es sind halt auch riesige Sektoren, ne? Also ich finde, diese Level, die nehmen überhaupt kein Ende dafür, dass das Ziel immer relativ simpel ist, ne? Töte den Raider-Anführer und dann denkst du, ah, muss es ja irgendeine Abkürzung geben? Nee, nee, du musst durchs komplette Schlauchlevel durchballern und das ist halt auch immer das Gleiche die ganze Zeit, ne? Also das ist schon sehr, sehr müßig, ne? Und vor allen Dingen irgendwie haben meine Augen irgendwann immer angefangen zu tränen. Ich weiß nicht, warum das für mich zur Wahrnehmung so schwierig ist. Also
diese Grafik, die ist halt irgendwie sehr, das Spiel ist halt auch alt, ne? Und dann ist es aber irgendwie, also ich finde Fallout 1 und also das finde ich ja ganz interessant. Die Grafik, die hat sich ein bisschen verbessert. Aber Fallout 1 und Fallout 2 ist halt irgendwie doch relativ ruhig gewesen. Da ist halt irgendwie mehr Bewegung dann drin und so. Und also ich fand es auch irgendwie, für die Augen fand ich es irgendwie anstrengender als jetzt Fallout 1 und 2. Also ich habe jetzt letztes Jahr habe ich ja Fallout 2 nochmal komplett durchgespielt und habe wirklich einfach, also mir macht das halt immer noch riesen Spaß, muss ich sagen. Und also Fallout Tactics, das war jetzt echt, also da musste ich mich wirklich irgendwie, ja, zwingen ist jetzt vielleicht zu hart, aber ich musste mich schon so ein bisschen auffassen und so sagen, so.
Ich finde, es gibt schon viele Parts, wo man sich dann als Fallout-Fan auch drüber freut, weil das einfach so, ach, guck mal da, ich finde auch witzig, wie die Power-Armor da aussieht von der Brotherhood, diese Batman-Ohren, die so ein bisschen an die Enclave-Power-Armor erinnern. die Sprüche die ganze Zeit, aber es wirkt alles sehr bemüht, ne? Also es ist nicht irgendwie so pfiffig wie bei Fallout 2, wo du echt eine popkulturelle Referenz jagt die nächste. Da gibt's einfach so viele witzige Sachen. Da ist es eher so, ja, die reden dann darum, wie ihre Eier sich eingeklemmt haben in der Powerrüstung, während sie da Wache stehen und so, ne? Also es ist so ein bisschen stumpf.
Ja, nee, also es ist, das fand ich auch eine der Stärken. Also es gibt wirklich ein gutes Gefühl darüber, wie halt irgendwie die Brotherhood so lebt, ja. Mhm. Also wie sie da irgendwie im Bunker hocken, dann haben sie im Grunde ein eigenes Nachschubsystem. Es kommen manchmal Händler, mit denen man handeln kann. Was ich ganz lustig fand, irgendwie, man hat das ist das einzige Fallout-Spiel, in dem man keine Kronkorken als Währung hat, sondern diese Laschen von Getränkendosen. Ja,
Getränkedosenlaschen. Oder so, halt Dollar, ne? Alles, was du verkaufst, kriegst du halt wirklich nicht, in Geldbündeln, ne?
Ja, nicht Dollar, sondern also Scrip heißen die, ja. Und das ist ja wirklich eine, also das finde ich auch, das ist im Grunde eine ganz spezifische eigene Währung von der Brotherhood. Damit kannst du auch nur bei der Brotherhood Sachen kaufen. Also quasi andere Händler wollen das nicht. Und das finde ich aber eigentlich wirklich sehr cool, weil, also wenn man so drüber nachdenkt, macht das ja im Grunde Sinn, dass die Brotherhood ein eigenes Währungssystem haben würde. Also schon allein, um die Leute an sich zu binden, weil wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, ich glaube, ich finde die Brotherhood jetzt doof, ich verlasse die jetzt und dann nehme ich meine 3000 Scrip, die ich habe oder so, die sind halt außerhalb der Brotherhood nichts wert. Ne?
Ah, das macht Sinn, ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Genau. Ich habe das auch gar nicht gelesen. Das sieht halt aus wie Dollargeldbündel, ne?
Ja, genau. Es sieht aus wie Dollar. Ich hab das auch irgendwie. Ich klicke ja immer auf alles drauf und gucke. Und
ja.
Das fand ich auch eine der Stärken. Dass es gibt ja doch auch sehr viele so Lebensmittel und sowas. Das ist auch irgendwie schön. Dann so irgendwie so einen Kuchen aus dem Supermarkt, wo dann so steht, so überraschenderweise ist er noch essbar.
Ja, also bei Lebensmitteln muss ich auch sagen, wieder eine richtig starke Fallout-IP. Da findest du vieles wieder. Bei Waffen, also wenn man sich heutiges Fallout anguckt, das finde ich sehr, sehr spannend. Hatte auch Tom schon ganz oft als Thema immer mal so beiläufig bei sich im Podcast. Wir haben ja im aktuellen Fallout oder beziehungsweise ab Fallout 3, New Vegas, war ja schon sehr spezielle Waffen, die man da immer hatte, ne? Also das war schon ganz klar Fallout zuzuordnen. Ja. In Fallout 4 und 76 wird das nochmal doller mit diesen ganzen Pipeguns und sowas, was die Raider sich da selber bauen und so. Ganz klare IP, ne? Da wird ganz klar gezeigt, okay, das ist wirklich jetzt Fallout. Aber in Fallout Tactics haben wir halt sehr viele Waffen von echten Waffenherstellern, die es bei uns auch gibt. Ne? Da gibt's Berettas, Colt 1911er, Kalaschnikow, also AK-47 findet man als namhaftes Gewehr. Genau,
M16.
Genau, also so ganz normales, modernes Militärgerät ist da halt gängig. Ne?
Genau.
Und das ist also im Grunde schon speziell, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und also es sind halt vor allen Dingen, es sind halt so, sage ich mal, Waffen, ja, bis so 2001 und so, ne? Es ist irgendwie die AK-47, M16, M14 sowas. M14 hat so lustigerweise auch irgendwie das falsche Kaliber. Gut, das ist jetzt irgendwie, müssen wir nicht genauer drauf eingehen. Aber es ist wirklich, also das ist auch was mich irgendwie auch damals schon irgendwie sehr gestört hat, weil ich finde, also es gibt einfach so ein paar Sachen, die sind für mich so absolut Fallout und das muss für mich irgendwie in jedem Spiel auch dabei sein. Dazu gehört für mich halt auch die 10mm Pistole.
Ja, genau, ja. Die ist sehr, sehr charakteristisch und das meine ich halt, du hattest in Fallout 1 und 2 auch so ein paar Ausreißer. Ich glaube, da gab es so ein Steyr Ork Gewehr zum Beispiel und sowas. Du hattest so ein paar Sachen aus der realen Welt, die auch so ein bisschen weird wirkten, finde ich, neben dem ganzen anderen Krempel, den du da benutzt. Weil ich meine, diese 10mm Pistole, ne? Das ist halt wirklich ein Klopper, das Teil, ne?
Ja, die ist einfach riesig. Also das ist ja ganz lustig. Die ist ja von einem Frank Miller Comic quasi inspiriert. Hardbound heißt das.
Ah, okay.
Und das ist halt sehr, und das ist halt so typisch, man hatte halt, also in Fallout 1 gibt es ja dann diese Mauser C96, ja, diese Pistole, die die hat ja dieser Gangsterboss und in Fallout 2 hatten sie dann noch ein paar andere Waffen, da gab es dann irgendwie ja so das M60, glaube ich, und diese
Tommy-Gun gab es da auch, ne? Gab es dann auch eine Tommy Gun?
Ja, genau, Tommy Gun gab es auch und dann auch diese M3 Greasegun quasi, die gibt's ja auch in Fallout New Vegas, gibt's die ja auch im Grunde beide. Ja, ja. Das ist ja diese 9mm Maschinenpistole und die Tommy Gun und so. Und das haben sie ja auch sehr gut gemacht in New Vegas, dass sie auch viele Waffen im Grunde aus dem ersten und dem zweiten Teil auch so wieder aufgenommen haben, die es so in Fallout 3 und 4 halt nicht gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Fallout 76 ist, aber genau. Und das hat halt in Fallout Tactics hat das halt so komplett gefehlt. Also man hatte halt eigentlich nur so Waffen, sage ich mal jetzt so, aus unserer Welt.
Ja. Und wirkte, finde ich, auch sehr deplatziert.
Ja, genau. Also es ist halt auch, es ist nicht wirklich Fallout oder so, ja.
Nee.
Also,
generell finde ich, fehlte, ich fand es zwar, in Fallout 1 und 2 kam dieses Retro-Futuristische auch nicht so mega durch. Das war so ein kleines, als wäre das damit garniert. Aber es war nicht so schwerwiegend wie in Fallout 4 beispielsweise. Aber in Fallout Tactics fehlte das, finde ich, quasi komplett. Das hätte auch in so einer Mad Max-Welt spielen können im Prinzip. Weil das Einzige, was du so an Retro-Futuristik hast, waren mal so ein paar Autowracks. Aber auch das nur so, ja, kann man so deuten, ne?
Genau, also es ist irgendwie nicht so wirklich, ja, das hat halt sehr gefehlt einfach.
Auf jeden Fall.
Da ist nicht so wirklich das Fallout-Feeling, also das ist eigentlich nur so durch die Brotherhood so richtig gekommen, fand ich.
Genau, ja. Die haben so ein paar Sachen wie Brotherhood, Supermutanten, sowas mit reingebracht, aber im Großen und Ganzen wirkte das so ein bisschen, als wäre das vielleicht eine Fallout-Mod für irgendein anderes Spiel, ne?
Ja, so ein bisschen. So kann man sagen, auf jeden Fall.
Ja, also muss ich wirklich so, vom Gefühl her fehlte da irgendwie ein fetter Haufen Fallout. Aber ich finde trotzdem, so mit ein, zwei kleinen Sachen wurde man dann doch belohnt, wenn man es gespielt hat, ne? Aber ja,
auf jeden Fall.
Viel mehr ist zum Gameplay eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass dein Speech wurde, glaube ich, ersetzt. Dafür gibt es jetzt Pilot.
Genau.
Ne? Also wer behauptet, es gäbe in Fallout keine Fahrzeuge? Aha. Der wird mit Fallout Tactics eines Besseren belehrt.
Das stimmt. Ich habe allerdings bis jetzt auch noch nicht verstanden, wie sich der genau auswirkt, der Pilot-Skill.
Ich habe keinen Schimmer. Es wirkt sich auf Fahrzeuge aus und das ist ganz wichtig, aber keine Ahnung. Ich habe das auch alles nur gelesen. Ich habe das nicht verstanden, was das jetzt genau für Auswirkungen hat. Aber die haben sich wahrscheinlich gedacht, der Highwayman war so beliebt in Fallout 2. Bringen wir die Fahrzeuge noch mehr rein.
Ja, das, ich glaube, das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Das war eigentlich auch eine gute Idee. Ich glaube, das Spiel hatte dann halt eher andere Schwächen. Aber also das mit den Fahrzeugen, das ist, glaube ich, schon eine gute Idee gewesen. Ich glaube, das würde heute auch gut ankommen, wenn man in Fallout 4 tatsächlich ein Auto wieder hätte.
No. Ja, weiß ich nicht. Ich bin kein Fan davon. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, die müssen meine Einstellung zu einem nächsten Fallout, dass sie einfach ein bisschen zu ihren Wurzeln zurückfinden müssen, ne?
Ja.
Von der ganzen, vom Flair her, von der Optik. Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung, weil gameplay-technisch ist eigentlich nicht viel los bei Fallout Tactics, ne? Es ist ja wirklich nur, schieß dich durch den Sektor.
Runde immer.
Dialoge spielen keine große Rolle.
Nee, genau.
Es ist eigentlich nur schießen.
Genau, also man kann ja auch gar keine Dialoge führen irgendwie mit den NPCs. Nee,
das ist eigentlich immer nur, du sprichst sie an, erfüllst damit dein Missionsziel, dann sagen sie drei Sätze und dann geht es eigentlich weiter. Dann geht es eigentlich zur Extraction Zone, ist die Mission vorbei.
Genau, also deswegen ist das halt auch, also es gibt halt auch irgendwie, das ist ja auch was Fallout eigentlich immer ausgemacht hat, dass es so Plot-Twists gibt, ja, das ist,
genau.
Man hat irgendwie einen Auftrag, dann geht man hin und dann denkt man sich so, unterhalte ich mich erstmal mit denen und dann merkt man, okay, seine Version der Geschichte ist irgendwie eine andere.
Ja, genau, ja, und diese Flicks immer, die da drin sind, ne, und diese ganze Entscheidungsfreiheit, und das hast du ja bei Fallout Tactics im Grunde nur am Ende einmal.
Nee, genau, also die einzige Entscheidungsfreiheit ist halt im Grunde, dass es fürs Weiterkommen, sage ich mal, relativ egal ist, wie gut du irgendwie diese Mission ausführst. Das ist so ein bisschen so, die Geiseln sollten die Mission überleben, aber eigentlich ist es uns egal.
Ja, also das ist so, also ich finde es halt sehr, 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 sehr weird, wenn man so darüber nachdenkt. Fallout 1 und 2 haben viele, viele Stärken, das Kampfsystem ist okay fürs Gesamtwerk, aber es ist wirklich nicht die Stärke von diesen beiden Spielen. Und die nehmen Fallout 3 und Fallout Tactics und sagen, ja, wir nehmen jetzt den schwächsten Part der Spiele, nämlich die Kämpfe, und basieren das ganze Spiel darauf. Und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Wie kann man Spiele, die dadurch brillieren, dass sie halt diese Entscheidungsfreiheit haben, diese Vielseitigkeit, ne, diesen Humor, wie kann man das alles weglassen und sich auf den schwächsten Part konzentrieren? Also das ist so, ja, unglaublich.
Ja, das, da wurde irgendwie damals, glaube ich, wirklich so die falsche Entscheidung getroffen.
Vor allen Dingen, ich glaube, Jagged Alliance 2 kommt ziemlich aus demselben Jahr, kann das sein? Das hat mein Bruder damals zum Release gekauft. Das müsste...
Ich habe das auch zum Release gekauft. Ich meine 99 oder sowas oder 2000 könnte... Tatsächlich, das ist so, das wurde ja mehrmals verschoben damals.
99, ja. Tatsächlich, das ist noch 2 Jahre älter als Fallout Tactics und so viel besser, das ist ja unglaublich. Ja,
das ist halt einfach, ich glaube, das ist tatsächlich auch...
Das ist ja krass.
Das, mein Problem damals gewesen, dass ich halt einfach den Vergleich zu Jagged Alliance schon hatte.
Ja, ich glaube, deswegen habe ich das damals auch gar nicht gespielt, weil Jagged Alliance 2, viele wissen es nicht, aber das ist so eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich glaube, ich habe kein Spiel öfter durchgespielt als Jagged Alliance 2, gehörte auch lange Zeit zu einem jährlichen Ritual, dieses Spiel durchzuspielen. Ich liebe es über alles, vor allen Dingen die deutsche Synchro. Ich habe es noch nie auf Englisch gespielt. Ich bin ja normalerweise ein richtiger Feind von deutschen Übersetzungen, aber das muss ich sagen, ist wirklich das absolute Comfort-Game für mich.
Ja, muss ich. Also ich habe auch so in meiner Jugend wirklich Jagged Alliance. Also ich glaube, Fallout 1 und 2 und Jagged Alliance sind auf jeden Fall so die Top 3 Spiele, die ich irgendwie gespielt habe in meiner Jugend.
Und ich glaube, so Turn-Based Strategy-Games, das kommt heute gar nicht mehr gut an, ne? Also das ist, glaube ich, komplett durch. Ist noch weiter hinten als Echtzeitstrategie, ne?
Ja, ich glaube, das ist halt einfach komplett, das ist halt einfach nicht mehr die Zeit. Also ich sehe das ja, wenn man jetzt sich mit jüngeren Fallout-Fans unterhält, die halt einfach nicht mit den Spielen aufgewachsen sind, die sagen ja oft, oh ja, sie wollen die Spiele mal irgendwie spielen und sie haben es probiert, aber es ist halt einfach irgendwie echt schwer und ich glaube, es ist einfach, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, dann ist es auch einfach schwer, sich darauf einzulassen.
Hab ich ja jetzt wieder gemerkt, ne? Ich meine, das eine Sache, das während der Meisterschule im Unterricht zu daddeln nebenbei, aber sich wirklich darauf konzentrieren und wirklich aktiv zu Hause stundenlang Fallout 1 oder 2 zu spielen, das ist schon ein Commitment, wenn du auch Fallout New Vegas spielen kannst, ne? Was ja viel, viel, also viel more convenient ist, so, ne? Das ist einfach so. Das ist aber einfach eine normale Zeitentwicklung. Das sind ja einfach Meilensteine der Spielegeschichte, würde ich jetzt mal behaupten, besonders was auf RPGs angeht. Und aber die haben natürlich auch ihre Jahre auf dem Buckel. Viel mehr ist zum Gameplay gar nicht zu sagen. Wir haben auch, glaube ich, schon ganz gut unser Fazit abgerissen zu den Spielen. Haben wir mehrfach durchblicken lassen. Fallout Tactics. Es gibt ja auch noch Fallout Tactics 2, oder?
Nee, das war geplant, aber ist, glaube ich, nie erschienen. Okay.
Alles klar.
Ich gucke das nochmal kurz nach, aber ich bin mir ziemlich sicher,
dass... Ja, es ist ein canceled sequel to Micro 40 und ist nie rausgekommen.
War ja dann das große, da ist ja dann auch Van Buren gecancelt worden.
Ja, und, gut so, wenn man sich die ganzen Bilder anguckt, die es dazu gab. Das hätte das Franchise vielleicht beerdigt.
Also das ist sehr... wenn man sich dann auch vor allen Dingen, also ich weiß jetzt nicht, wie kommerziell erfolgreich Fallout Tactics war,
aber überhaupt ich
habe auch tatsächlich der, noch
lese ich hier gerade, das ist der große Punkt, die waren während des Releases zu Fallout Tactics, waren die schon in der Planungsphase und der Konzeptphase zu Fallout Tactics 2 und weil Fallout Tactics nicht ansatzweise die Erwartung finanziell reingespielt hat, die man daran hatte, haben sie das direkt gecancelt. Deswegen gibt es auch so wenig, über Fallout Tactics 2, weil eigentlich noch nichts so richtig draus war, ne?
Ja, nee, aber okay, weise Entscheidung auf jeden Fall. Also ich persönlich, ich kenne auch niemanden wirklich, der jetzt gesagt hat, das stimmt nicht. Ich kenne tatsächlich, bei Tom auf dem Discord ist einer, der sagt immer, Fallout Tactics ist sein Lieblings-Fallout.
Der ist halt pervers.
Ja, es muss auch Leute geben, die einen komischen Geschmack haben. Ja. Weiß ich, vielleicht ist es. Vielleicht hat das sowas, so masochistische Persönlichkeit oder so.
Irgendwie, also ein bisschen aber, speziell ist
ja,
das.
Ich sage immer, es gibt ja auch Leute, die Lakritz mögen.
Ja, ich zum Beispiel. Sehr ja, gerne sogar.
Ich mag zum Beispiel Marzipan. Da kriege ich auch immer dann. Weil also Lakritz und Marzipan, das sind ja so Sachen, ich glaube, entweder man liebt es oder man hasst es.
Mag ich beides tatsächlich. Ja, aber ich bin ja generell, ich bin nicht so eine Naschmaus, ne? Also ich muss sagen, bei mir ist es sehr, sehr dosiert. Ne? Also ich bin eher der herzhafte Typ und wenn ich so was Süßes haben will, da bin ich dann doch, da bediene ich mich an der ganzen Palette. Da finde ich dann auch so Ausprobieren immer gut. Ne? Bin ich ein großer Freund von so arabischem Gebäck und sowas. Freue ich mich immer. Hatte ich früher mal Notdienst in meiner Heizungsbauzeit und dann war da so ein Rohrbruch bei so einer arabischen Familie und da war gerade Zuckerfest. Und ich hatte um zwei, normalerweise hatten wir immer nur Notdienst, glaube ich, bis 21 Uhr, aber dann klingelte um 21:45 abends mein Handy und ich denke so, ja komm, da muss es ja dringend sein. Und so, ja, Wasserrohrbruch in Wilhelmsburg und ich dann da quer durch die Stadt gefahren und dann war da, war das Ramadan und nach Sonnenuntergang irgendein geiles Fest aus dem Kulturkreis und dann haben die da die waren erstmal super glücklich, dass ich da die Wand aufgekloppt habe und diesen Rohrbruch beseitigt habe und es gab halt die ganze Zeit Blechweise Baklava und sowas, das war schon richtig geil. Habe ich geliebt. Und die haben mich total abgefeiert. Ich habe die total abgefeiert und dann, glaube ich, noch bis nach Mitternacht meinen Abend bei dieser Familie verbracht. War sehr, sehr schön, sehr positiv.
Ja, so Baklava ist halt auch echt lecker, obwohl ich da auch immer, also ich glaube, wenn man zu viel davon isst, dann kann man, glaube ich, miterleben, wie das Blut zu Honig wird.
Fühlt sich so an, ne? Ganz im Mund klebt so zusammen. Super, liebe ich. Ja, weg von Baklava hin zu Fallout Tactics 2, denn da habe ich gerade noch so einen Absatz gefunden, was über die Story, über die geplante Story schon raus war. Mehr werden wir wahrscheinlich nie bekommen. Es ging darum, es folgt dem Ende des Barnacki-Endes von Fallout Tactics 1. Also anscheinend hat man ihn gerettet. Der Gegner oder beziehungsweise das große Übel in Fallout Tactics 2 sollte ein verstrahltes Gag sein, was quasi mutierte Pflanzen und Pilze erschafft. Und diese Mutantengärten breiten sich rasend schnell übers Ödland aus und mutiert auch Tiere. Und das ist quasi dann deine Aufgabe, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Erstmal die Quelle suchen und dem Ganzen ein Ende bereiten. Das ist alles, was man weiß. Es gibt nämlich
überhaupt nicht von Fallout 2 inspirieren lassen.
Ja, es gibt Konzeptarts von mutierten Krokodilen.
Die habe ich mal gesehen.
Das sieht aber toll aus. So.
Ja, die sehen so ein bisschen aus wie Killer Croc bei Batman, ne?
Ja, stimmt, ja. Lass uns froh sein, dass das nie passiert ist, genau wie Van Buren. Ja. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass dieses Franchise sich damit abgesägt hätte.
Auf jeden Fall. Also das war sehr, man dachte ja zwischenzeitlich, das war's jetzt. Und dann kam aber Bethesda und also das muss man ja auch wirklich immer sagen, bei allem Ärger und aller Kritik, also Bethesda hat Fallout gerettet. Als
ich Franchise. Glaube aber, wenn man Fan von einem Franchise ist und wirklich nicht nur casual ab und zu mal diese Spiele spielt, sondern wirklich da dranhängt irgendwie mit Herz und Seele, dann findest du bei dem Entwicklerstudio, was das Ganze gerade als unter seinen Fittichen hat, findest du immer irgendwas, was beschissen ist.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, man kann froh sein, dass Bethesda das Ganze macht. So, ich glaube, da gibt es Leute, die haben da wirklich, die stecken da viel Liebe rein und das findet man auch in allen Spielen. Ich finde auch, dass sie Fallout 76 noch gerettet haben. Ne? Ich meine, wie war dieses Spiel, als das rauskam? Ich habe gedacht, das wird eine Totgeburt. Ich habe mir das ja damals zum Release geholt und habe gedacht, wollen die mich ja nicht verarschen? Wie oft mein ganzes Equipment weg war und sowas, ne? Und du packst deine Sachen in irgendeine Kiste und auf einmal sind deine ganzen Sachen weg. Oder du bist da in irgendeinem, so bisschen in einem Vault, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, aber auf einmal wirst du rausgeportet und dein ganzer Progress ist weg. Also es ist komplett irre gewesen. Also.
Ja, das ist immer, obwohl es immer Leute gibt, die sagen, Fallout 2 war auch unspielbar bei Release.
Das kann ich so nicht bestätigen. Wie gesagt, Fallout 2, das habe ich ja damals immer beim großen Bruder von einem Kumpel mitgeguckt. Mhm. Und da, also Kann ich nicht beurteilen. Ich war noch zu klein, muss ich sagen. Das habe ich nicht gecheckt.
Also in meiner Erinnerung findet das halt auch gar nicht so statt. Aber ich weiß, dass, also ich meine, das war halt auch, das war halt so die Zeit, da hat man halt so die Patches für Spiele, hat man noch irgendwie von den CDs in von PC-Zeitschriften und so
PC bekommen. PC Games. Ne? GameStar.
Ja, genau, PC Games, ja. GameStar und so.
Das weiß ich auch noch, da waren mal ein Haufen Patches und so bei, ne? Das war echt immer abgefahren.
Ja, ja, das ist halt auch irgendwie so, das gibt's halt heute so gar nicht mehr, da lädt man sich das alles aus dem Internet und so.
Ja, ja klar, aber das passiert meistens automatisch, ne?
Ja, ja, es ist, Fallout 76 ist wirklich, also ich habe es ja nicht erlebt irgendwie, aber ich habe so viele Horrorgeschichten gehört, das ist schon irgendwie auch wild, also was sie dann daraus gemacht haben im Endeffekt, ja.
Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja echt so Fallout 3 und Fallout New Vegas, ich bin jetzt inzwischen so ein bisschen, ich war immer so ein New Vegas-Verfechter, aber jetzt, wo ich wieder so viel Fallout 3 gespielt habe und auch mit einem anderen Auge, ich weiß zum Beispiel The Pit, war mal ein DLC, den habe ich damals mal gespielt, aber mich nie so richtig damit auseinandergesetzt. Ich wusste noch, ja, der war ganz cool. Aber als ich den jetzt so aktiv gespielt habe, muss ich sagen, dass ich da echt viel Liebe für habe. Ne? Also,
ja, also der Tipp finde ich großartig. Also es ist für mich einer der stärksten DLCs.
Ja.
Also würde ich sagen, über alle Fallout-Teile übergreifend.
Mhm. Ja, kann ich dir auch jetzt so sagen. Muss ich ganz ehrlich auch so gestehen. Ich habe den überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich wusste noch, ja, da gibt's irgendwelche Monster. Wusste aber überhaupt nichts mehr darüber und habe den jetzt ja wieder gespielt. Und der ist so gut, ne? So stark. Ja, ja, auf jeden Fall. Unser Fazit haben wir schon mehrfach gedroppt. Wir sind jetzt ziemlich weit abgeschwiffen, aber das ist, finde ich, immer das Schöne, wenn man Gäste hat, dann kann man das ruhig mal machen, wenn es nicht so hart themenbasiert mit Skript ist. Ich würde ganz gerne nochmal den Bogen schlagen zur TV-Serie. Wir haben ja vorhin schon gesagt, okay, in Fallout 3 und ich glaube auch in Fallout 4 wird diese Chicago-Expedition der Brotherhood mal erwähnt, dass das ist Kanon, was da passiert, dass die da zumindest hingeschickt wurden und dass man den Kontakt verloren hat. Ne? Also in Fallout 3, die wissen ja anscheinend nicht, was die da in Chicago gemacht haben, ne?
Ne, genau. Also sie haben sie gesucht. Also das macht ja auch Sinn, weil, also wenn du jetzt über den Landweg von Kalifornien an die Ostküste nach Washington willst, dann ist ja am besten quasi, du nimmst die alte Route 66 und die führt ja über Chicago. Und genau, sie haben sie nicht gefunden und das ist jetzt natürlich Spekulation, das ist jetzt die Frage, haben sie sie nicht gefunden, weil sie sie in Chicago gesucht haben, aber sie waren halt schon in Colorado oder so, oder also was ist überhaupt mit ihnen passiert? Das weiß man nicht, aber ich glaube, es wird in dem Spiel auch so ein bisschen angeteasert, dass sie so ein bisschen das Problem haben, dass so die sie hinter sich so ein bisschen die Brücken irgendwie abbrennen müssen, weil dann durch diese Expedition die Bunker hinten dran immer so ausgedünnt sind, dass sie dann überrannt werden. Jetzt, wo ich weiß, dass sie quasi, während sie das Spiel im Grunde gemacht haben, schon an einem zweiten Teil oder einen zweiten Teil im Kopf hatten, macht das ja auch vielleicht tatsächlich mehr Sinn. Also es wird ja in Fallout New Vegas zumindest auch etabliert, dass ja die Enklave in Illinois irgendwie sehr stark vertreten ist. Oder im Westen. Also das könnte man ja sich jetzt denken.
Passt ja auch, also ich sag mal so Bible Belt und Mittlerer Westen passt ja auch gut zur Enklave, weil die ja schon alle sehr konservativ sind und das so typische Trump-States sind, beziehungsweise so republikanische Staaten.
Ja, ja, und halt auch so ein ländliches, kann, ne? Ländliches Gebiet, ne, wo man irgendwie viel leeren Raum hat, den man irgendwie, wo man keine neugierigen Blicke und so hat.
Ja, was ich in der Serie noch ganz spannend finde, da kommen ja auch andere Chapter der Brotherhood, aber die sind, glaube ich, auch alle aus Kalifornien, ne?
Ja, jein. Also ich
Yosemite ist ja so ein Nationalpark in Kalifornien.
Aber ist Yosemite nur in Kalifornien?
Ich glaube schon.
Ich bin mir jetzt halt auch nicht sicher. Also es ist, glaube ich, Grand Canyon. Also es ist auf jeden Fall, führt alles nach Kalifornien rein. Also es kann schon sein, auf jeden Fall. Also es ist, genau, weil es sind ja, also Grand Canyon, glaube ich, Yosemite und
Coronado.
Genau.
Coronado ist ja auch
genau, Part, das ist auf jeden Fall Kalifornien. Das
genau,
ist ja
und Grand Canyon ist ja natürlich, gut, Grand Canyon ist ja eher Arizona und Nevada, glaube ich. Teil ist auch in Nevada, ne?
Ja, ja, auf jeden
Fall. Obwohl das ja bei Fallout alles nochmal ein bisschen anders ist mit diesen Commonwealths, ne? Also es ist ja nicht so eine klaren Staatengrenzen wie in unserer Welt, ne?
Ja, also so wie ich es verstanden habe, ist es ja, also diese Staatengrenzen, die wurden ja aufgelöst im Grunde genommen in diesem Act. Und dann waren die sowas, ich glaube 13 Commonwealths haben sie ja, dann draus gemacht. Was ja insofern interessant ist, weil das ja im Grunde dann ein Move gewesen ist, um, sage ich mal, die Macht der Staaten zu brechen. Also, dass der Präsident im Grunde dadurch dann viel mehr Macht hat.
Ja.
Oder viel mehr direkte Macht, ne? Der einzige, aber, also der, es scheint ja so zu sein, und das macht ja auch, sage ich mal, Sinn, also die Leute, die vergessen ja irgendwie nicht, dass es diesen Staat mal gegeben hat. Also die vergessen ja jetzt dass sie aus Kalifornien, also ich sage immer, bestes Beispiel ist ja, es gab ja mal 100 Jahre lang keinen polnischen Staat auf der Landkarte, aber die Leute haben ja trotzdem 100 Jahre lang nicht vergessen, dass sie Polen sind. Ja. Ne? Und das stimmt. Lustigerweise in Fallout 4 wird ja immer vom Commonwealth bezeichnet, und ich glaube tatsächlich, dass damit wirklich aber der Staat Massachusetts genannt ist, weil Massachusetts ist ja tatsächlich auch, also in der offiziellen, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Verfassung ist, ist ja vom Commonwealth of Massachusetts die Rede.
Ja.
Genau, also das hat keine besondere Bewandtnis, das hat einfach nur die Bewandtnis, dass damals wohl Commonwealth irgendwie ein fancy Wort war für Zusammenschluss von Gemeinden. Aber also offiziell quasi ist bis heute der Staat Massachusetts ist das Commonwealth of Massachusetts.
Ah, okay. Das ist ja auch spannend. Deswegen
glaube ich, dass wenn Sie davon so Commonwealth reden, ja, dass damit eigentlich der ursprüngliche Staat Massachusetts gemeint ist und nicht das Commonwealth, zu dem es gehört. Ja.
Okay. Auch spannend, ne?
Ja.
Vor allen Dingen da ist ja auch mit dem Commonwealth Chapter, im Grunde gehört ja Lions Brotherhood da auch irgendwie mit in den Bereich, ne?
Ja, genau. Also sie sind eigentlich, ist das ja das East Coast Chapter im Grunde genommen, weil sie sind ja aus der Lions Brotherhood, sag ich mal, hervorgegangen, die ja quasi im Pentagon in der Zitadelle ihren Hauptsitz hatte. Und also es macht ja Sinn, wenn man drüber jetzt nachdenkt, also dass ja die Brotherhood ja immer eine prominente Rolle in Fallout spielt und man jetzt überlegt, okay, könnte es irgendwelche enden oder so, kanonisch werden oder nicht, aber auf jeden Fall so oder so macht es ja Sinn, dass man sagt, okay, sie haben sich dann irgendwie im Commonwealth niedergelassen und bezeichnen sich dann als Commonwealth Chapter, vielleicht auch, weil, da sind wir wieder ein bisschen bei Fallout Tactics, auch die Brotherhood unter Lions und unter Maxen scheint ja einen sehr hohen Personalaustausch zu haben, sage ich mal. Und war zumindest immer so meine Theorie, dass wahrscheinlich die meisten von diesen Leuten, die rekrutiert werden, im Grunde da dem Ödland zum Opfer fallen, bevor sie überhaupt irgendwie zum Knight oder zum Paladin befördert werden.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Und die, also wenn man so auf Fallout 3 guckt, ist es ja, und auch in der Serie ist es ja so, die nehmen ja meistens Waisenkinder irgendwie, ne? Ob sie die jetzt selber zu Waisen gemacht haben, ist wieder eine andere Frage. Aber zum Beispiel in The Pit ist es ja auch so, dass die da mit diesem Scourge-Ding, mit der Geißel durch Pittsburgh marodieren, alles umlegen, was auch nur in ihre Richtung guckt, aber die gesunden Kinder nehmen sie mit.
Ja, genau. Das ist halt,
Das ist natürlich moralisch viel besser, als erwachsene praktisch Stammesmitglieder zu rekrutieren.
Ja, klar, ne? Die kann man schön, ist, wie wir es irgendwie mal bei Fallout 4 hatten, als jemand meinte so, irgendwie die Bruderschaft, die hat so Nazi-Vibes. Und er sagt, warte, bis du die Knappen siehst.
Ja. Die sind noch, ich sage mal, empfänglich für Ideen.
Oh ja.
Ne?
Ja. Das ist, auf jeden Fall. Und das scheint eine sehr, es gibt ja wahrscheinlich auch genügend Waisenkinder im Ödland, haben wir in der Serie ja auch gesehen.
Ja. Guck dir Fallout 3 an mit Little Lamplight und so, das wäre ja auch gefundenes Fressen. Ne? Alle schon gut an der Waffe, sag ich mal.
Ja.
Warum nicht?
Das ist auf jeden Fall da. da fragt man sich fast, warum die Brotherhood nicht einfach irgendwie da draußen einen stehen hat, der einfach wartet, bis wieder ein 16-Jähriger rauskommt.
Ja, genau. Eine gute Idee. Muss man den mal stecken. Ja, aber in der Serie zum Beispiel, als diese anderen Brotherhood-Chapter kamen und ich konnte mit den ganzen Betitelungen außer Grand Canyon, konnte ich erstmal nichts anfangen, bin ich ganz ehrlich. Das musste ich selber erstmal googeln. Da habe ich direkt Second Screen und geguckt, wo das ist. Ich habe da aber sofort Fallout-Tactic-Vibes gehabt, ne? Als diese anderen Elder kamen, vor allen Dingen der mit dem Nummernschild in der Rübe, da habe ich direkt gedacht, okay, die sind so ein bisschen unorthodoxer, so ein bisschen wilder sehen die aus, besonders wenn man die Knights of San Fernando sieht, die dieses Chapter von Maximus. Die sind ja sehr, sehr strikt so in ihrem Auftreten. Und dann kamen diese drei anderen Elder, die alle so ein bisschen asselig aussahen, wo ich dann so dachte, so, ja, alles klar. Ich habe sofort an Tactics gedacht und dachte, oh geil, die holen den Lore jetzt zurück. Aber dann, das sind ja alles Chapter aus der Umgebung quasi.
Ja. Aber nee, auf jeden Fall, das war auch. Also der gerade der Grand Canyon Elder, der hat schon sehr starke Vibes wie dieser General Barnacki.
Ja, genau. Aber ja, ist alles da aus der Umgebung. Da holen sie den Lore auf jeden Fall noch nicht zurück. Aber zum Beispiel mit dem Vault Zero, diesem Control-Vault für alle anderen Vaults, haben wir eben auch schon kurz angeteasert. Das ist ja auf jeden Fall Bestandteil in der Serie, zumindest Anleihen da draus. Und dass auch die Enklave alle anderen Vaults kontrolliert und so. Und als dann ja, wir wissen noch nicht, was das mit Phase 2 auf sich hat, aber was dann am Ende angeteasert wird von Steph, die da so Hanks Befehle weitergibt, das ist ja auf jeden Fall schon interessant, ne? Und dass das seine Inspiration in Fallout Tactics gefunden hat, ist ja sehr naheliegend, ne? Vor allen Dingen, wenn Tim Kaine diese Idee ja mal hatte.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, wir sind alle gespannt, ob sie jetzt einen Vertibird dahin schicken zu Vault 33.
Ja.
In Fallout 2.
Ja. Hallo! Einmal öffnen, bitte. Der Menschenöffner und schon wieder Referenz zu The Pit. Ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, da haben wir das jetzt so ein bisschen abgerissen. War eine wilde Folge auf jeden Fall, aber ich mag es auch. Ich mag die Folgen, wo wir nicht so viel Skript haben und uns einfach mal durch so ein Thema durcharbeiten, wie uns das gerade passt. Ja, Fallout Tactics, deine Empfehlung, sollte man es spielen oder nicht?
Ich sag mal so, als Fallout-Fan, man kann es mal anspielen, damit man es mal gesehen hat. Ob man jetzt irgendwie dezidiert durchspielen sollte, ich glaube, da gibt's bessere Methoden. Also gerade wenn man sich auch überlegt, wie viele Mods es für die anderen Fallout-Teile gibt. Aber also Fallout 1, Fallout 2 einmal durchspielen würde ich bis heute jedem Fallout-Fan empfehlen. Aber ich weiß, es ist ein Commitment, aber ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber Fallout Tactics, ja, also man kann es sich mal anschauen, aber man hat jetzt nicht, also man verpasst jetzt nichts.
Ja, also das denke ich auch. Ich habe jetzt auch den ersten Akt fast durch und ich werde das jetzt auch, glaube ich, dabei belassen. Ich habe ein Gefühl für dieses Spiel bekommen, kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen und verordnen. Ja, aber bin auch froh, wenn ich das nicht nochmal machen muss, weil ich kann weil du auch einfach Stunden versenkst, ne? Also das muss man sich vorstellen. Diese Aufträge, diese Missionen, diese Sektoren sind so groß und die Kämpfe so behäbig, das dauert wirklich lange.
Ja,
und da ist schnell mal so ein Abend durch. Und besonders als erwachsener Mensch kann man seine Zeit dann auch irgendwie anders nutzen. Und sei es jetzt für einen anderen Fallout-Teil. Und was du schon meintest, es gibt so viele Mods, die ausprobiert werden wollen. Und ich kann nur sagen, Freunde, guckt euch Gameplay-Videos dazu an. Es gibt genug Zusammenfassungen auf YouTube dazu. Wenn es super gewünscht ist, dann kommentiert doch mal auf allen Kanälen mit Andy, mach mal Tactics, dann werde ich das mal streamen den Abend, dann kriegt ihr auch mal ein Gefühl dafür, wie sich das so anfühlt. Heute Abend gibt's noch mal, ich glaube, abschließend New Vegas, dann sind wir damit durch, gehe ich mal ganz stark von aus. Ansonsten, ja, liked uns auf allen Kanälen, teilt unsere Inhalte, empfiehlt uns weiter, das ist wirklich wichtig für so einen kleinen frischen, ein Jahre alten Podcast, das bei Fallout-Fans und Cosplay-Fans und generell Sci-Fi-Fans, was weiß ich für Fans oder einfach nur Leute, die nicht im stillen Auto fahren wollen, irgendwie ankommt. Ja, teilt unsere Inhalte, gibt uns 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, das ist immer gut. Kommentiert, teilt, liked, die Glocke nicht vergessen, ihr wisst schon, ne, der ganze Klingeling, was Creator immer so erzählen. Vielen Dank an dich, Phil, dass du heute mal wieder da warst. Freut mich immer, wenn du hier bist. Ich schätze dich sehr als Teil unserer Community und als Fallout-Almanach.
Immer, immer gerne. Ich freue mich auch immer wahnsinnig, hier zu sein. Vielen Dank.
Sehr schön. Ja, dann wünsche ich allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und dir natürlich auch. Oder bei uns ist jetzt schon früher Abend.
Danke.
Und in diesem Sinne, bis bald, Phil.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.